Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland mit Jörg Hector.
Das bewegt das Saarland, das kann man wohl sagen. Wir sind kurz nach der Entscheidung zum Lockdown, der am 16. Dezember greifen soll, damit uns Corona demnächst mal in Ruhe lässt. Das wird so einfach nicht sein, wird mit einem einzelnen Lockdown, das kann ich schon mal vorweg sagen, nicht gelöst werden können. Spätestens ab dem 10. Januar, wenn der Lockdown wieder aufgehoben wird, werden auch sicherlich die Zahlen wieder steigen, obwohl wir dann die große Hoffnung am Start haben, nämlich zu diesem Zeitpunkt soll es bereits die ersten geimpften Menschen im Land geben. Und genau über dieses Thema Impfung möchte ich mich mit einem Menschen unterhalten, der es wirklich wissen muss. Dr. Jürgen Rissland, Virologe, Oberarzt an der Virologie des Universitätsklinikums hier in Homburg, der uns eigentlich schon die ganze Corona-Saison über als Fachmann zur Seite steht, immer wieder uns mit guten Tipps und Ratschlägen versorgen kann und mit einer schier unglaublichen Geduld sämtlichen dämlichen Journalistenfragen zur Verfügung stellt. Dafür erstmal herzlichen Dank, Herr Dr. Rissland.
Bitte, bitte. Und ich kann schon gleich anfügen, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten.
Wir wollen uns heute über die Impfung unterhalten und wir steigen erstmal ein mit dem Thema Impfung überhaupt. Wo kommt das her? Welchen Sinn macht das eigentlich? Welchen Zweck verfolgt eine Impfung? Was macht da eigentlich den Unterschied zwischen selbst durchstehen eine Krankheit oder tatsächlich geimpft eine Krankheit durchzustehen? Denn das ist durchaus nicht das Gleiche. Wer geimpft ist, geht nicht immer einfach so drüber weg. Also dieser Podcast wird ein bisschen ein spezieller. Wir befassen uns mit einem Thema, dem Thema Impfen. Was macht das eigentlich aus? Und kommen dann über verschiedene Schritte, über Impfverfahren, Impfmöglichkeiten, womit Impfserien zusammengebastelt werden oder nicht, zu diesem neuartigen Impfstoff, der uns dann möglicherweise oder hoffentlich ab Januar, ab dem neuen Jahr zur Verfügung steht. Das Thema Impfen. Man muss mal sagen, unser Körper hat zwei ganz große Feinde. Es gibt ganz viele, aber es gibt zwei ganz große Feinde, die in unserem Körper großen Schaden anrichten können. Das eine sind Bakterien, das andere sind Viren. Herr Dr. Rissland, worin unterscheiden sich die beiden Dinge?
Also beide sind Infektionserreger, aber sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau ganz wesentlich. Bakterien sind eigenständige Lebewesen, haben also alles, was sie brauchen eigentlich mit an Bord. Also auch einen Stoffwechsel, können sich also auch insofern selber vermehren. Das können Viren nicht. Viren sind sozusagen ohne eigenen Stoffwechsel aufgebaut, brauchen lebende Zellen, um sich vermehren zu können. Und das macht einen ganz wesentlichen Unterschied eben. Bakterien können sich selber teilen, können sich also vermehren im eigentlichen Sinne und Viren können das nicht. Und das ist eben unterschiedlich sowohl in Bezug auf den Infektionsverlauf, als auch tatsächlich auf die Bekämpfungsmöglichkeit, die man hinterher hat.
Es macht also einen Unterschied, ob jemand seine DNA mit im Rucksack hat oder ob er die DNA eigentlich nicht im Rucksack hat, sondern andere dazu anstiftet, die eigene DNA nochmal nachzubauen, was eine relativ spannende Sache ist.
Naja, sagen wir so, die DNA oder RNA haben Viren auch mit dabei. Also das brauchen sie, weil das ist, wenn man so will, dann hinterher der Motor, der Kapitän, der in einer infizierten Zelle dann die Steuerung übernimmt. Und eigentlich sind Viren nichts anderes als Kaperleute. Die kapern praktisch Zellen und kapern den Stoffwechsel von lebenden Zellen und nutzen dann diesen Stoffwechsel, um sich selber zu vermehren. Heißt, sie übernehmen die Kontrolle über diese Zellen und leider eben auch mit tödlichem Ausgang für diese Zellen.
Bei Bakterien kann das anders aussehen, muss aber nicht zwingend. Und es gibt ja viele Menschen, die sagen, was redet ihr jetzt über Impfungen und Bakterien? Bakterien muss man nicht impfen, da kann man anders dagegen vorgehen. Tetanus ist eine bakterielle Krankheit. Keuchhusten ist eine bakterielle Krankheit. Dagegen gibt es Impfungen. Warum das denn?
Nun, eigentlich gab es mal früher einen Spruch, den ich immer wieder gerne zitiere. Der heißt, Vorbeugen ist besser als heilen. Das heißt also, wenn ich einer Erkrankung eben schon entgegenwirken kann, bevor ich es überhaupt mir eingehandelt habe, dann macht das aus meiner Sicht eben absolut Sinn. Und genau das ist die Idee eigentlich von Schutzimpfungen. Man sagt eben nicht ohne Not, ja, wir impfen die Leute, damit sie erst gar nicht in die Verlegenheit kommen, hinterher zu erkranken, beziehungsweise dann auch das Versorgungssystem eben in Anspruch nehmen zu müssen.
Sie sagen, Vorbeugen ist besser als heilen. Jetzt ist es aber so, dass eine Impfung nicht immer konkret tatsächlich mich vor etwas schützt, sondern sie kann auch mal dafür sorgen, dass ein Verlauf nicht so stark ist, wie er so sein sollte, einer Krankheit. Welche Geschichten spielen sich da ab im Körper? Warum schützt die eine Impfung und die andere sorgt nur dafür, dass die Krankheit geringer verläuft?
Also man muss zwei Dinge voneinander unterscheiden. Einmal die Infektion als solches und die dadurch ausgelöste Erkrankung. Sie gehören natürlich zum gleichen Erreger vielleicht, aber der entscheidende Punkt ist eben, was kann ich mit einer Schutzimpfung wirklich auch schützen? Kann ich mich vor einer Infektion schützen oder kann ich mich nur vor einer Erkrankung schützen? Da gibt es eben einen wesentlichen Unterschied und es gibt sehr viele Erkrankungen, bei denen es eben wirklich nur mit der Impfung gelingt, die Erkrankung positiv zu beeinflussen, das heißt abzuschwächen. Ein klassisches Beispiel ist die Influenza-Impfung. Eine Influenza-Impfung ist eine Impfung, die nicht gegen die Infektion als solche schützt, aber gegen einen späteren schweren Verlauf. Und das ist eben diese Unterscheidung, die wir bei vielen Infektionskrankheiten eben haben. Und da macht es auch keinen so großen Unterschied, ob es jetzt Bakterien oder Viren sind. In beiden Fällen kann man eben diese Unterscheidung machen. Infektionsvermeidung auf der einen Seite, was eben eher schlecht gelingt, und auf der anderen Seite die Beeinflussung eben des Infektionsverlaufes, der Erkrankung eigentlich dann hinterher, das ist das, was die Impfungen eigentlich im Regelfall immer hergeben.
Wir gucken mal nochmal in den Körper so ein bisschen rein, wenn wir uns im ersten Schritt noch auf Bakterien konzentrieren. Wenn wir große Bakterienüberschwemmungen in uns drin haben, die uns krank machen, dann helfen dort andere Maßnahmen. Vom Grunde her gibt es eine andere Strategie dagegen vorzugehen, als das bei Viren der Fall ist. Warum gibt es da unterschiedliche Strategien?
Also die Strategie erstmal jetzt überhaupt bei Infektionskrankheiten ist natürlich herauszufinden, was hat der einzelne Betroffene. Wenn wir den Erreger einmal kennen, dann können wir eben auch entsprechend gezielt vorgehen, also beispielsweise jetzt eben antibiotisch vorgehen. Das heißt, wir können versuchen, diese Infektionserreger eben anzugreifen, ganz konkret anzugreifen, so dass sie eben nicht mehr in großer Zahl im Körper eben vorhanden sind. Das heißt, wir reduzieren sogar die Zahl der schon bereits gebildeten eben Bakterien. Das ist ein großer Unterschied. Das ist das, was man mit der Antibiose eben meint. Bei eben Bakterien, Antibiose. Bei Viren ist es ein bisschen was anderes. Bei Viren ist es so, Viren brauchen ja den Stoffwechsel einer fremden Zelle, um es sich überhaupt vermehren zu können. Und alle Medikamente, die wir jetzt gegen Viren haben, sind nur, man nennt das virustatisch tätig. Das heißt, wir können nur die Neubildung hemmen. Alles, was schon da ist, in dem Moment, wenn wir mit einer Behandlung anfangen, das ist letzten Endes eben nicht mehr beeinflussbar. Das muss man eben tolerieren. Das ist eigentlich auch ein Grund, warum man eben mit einer virustatischen Therapie so früh als möglich anfangen sollte. Und das wiederum setzt voraus, dass man es natürlich auch eben entsprechend erkannt hat und dass man es eben auch eindeutig diagnostiziert hat.
Ist auch so ein kleiner Unterschied dann in der Behandlung. Bei Antibiotika bin ich krank, wenn ich behandelt werde, sozusagen geimpft. Beim Virus sollte ich möglichst nicht krank sein, wenn ich geimpft werde, oder?
Eigentlich kann man so ein bisschen platt aus so ausdrücken, ja, wir setzen in der Regel ja auch bei Antibiotika die Sachen nicht einfach auf Verdacht ein. Ganz seltene Fälle gibt es auch, das macht man schon, aber in der Regel muss man erst eigentlich eine Erkrankung haben. Wir setzen es nicht insofern als praktisch Prophylaxe ein. Ja, das ist eben nochmal ein Unterschied. Bei virustatischen Therapien würde man im Zweifelsfalle sogar eher mal in diese prophylaktische Anwendung reingehen, um eben diesen Zeitvorteil für sich selber zu generieren oder andersrum ausgedrückt, den Zeitnachteil nicht in Kauf nehmen zu müssen, bis man eine endgültige Diagnose hat.
Ein Beispiel dafür ist, wenn ich mich nicht irre, beim HI-Virus, da macht man das genauso, oder?
Genau, da ist es eben so, dass man im Zweifelsfall lieber eine Postexpositionsprophylaxe eben einsetzt. Das heißt also wirklich eine virustatische Therapie, um überhaupt zu verhindern, dass das Virus andockt. Und auch da gilt zum Beispiel das Prinzip Zeit. Je schneller ich dann mit einer Postexpositionsprophylaxe anfange, nach einem wie auch immer gearteten fragwürdigen Kontakt, umso besser ist es. Es gibt sogar eine Zeitkomponente. Idealerweise sollte man innerhalb von 2 Stunden nach einem wie auch immer gearteten kritischen Kontakt eben eventuell mit dieser Prophylaxe anfangen. Und da sieht man schon, Time matters. Also Zeit spielt wirklich eine ganz entscheidende Rolle. Und dann würde man diese Prophylaxe beispielsweise sogar über 4 Wochen laufen lassen, um wirklich sicher zu gehen, dass wir auch wirklich alles erwischen damit.
Wobei wir jetzt ausgerechnet vom HI-Virus gesprochen haben und nicht vom Coronavirus. Da gibt es ganz andere Voraussetzungen, dass wir das nicht miteinander verquicken. Das eine hat hier jetzt mit dem anderen nichts zu tun. Es geht nur um das Prinzip, wie man mit diesen Mitteln, mit diesen Virustatika tatsächlich eine Wirkung erzielen kann. Das ist wichtig.
Aber es ist auch tatsächlich ein Aspekt, auch bei Covid-19, auch bei der Covid-19-Erkrankung ist es so, dass wir mittlerweile gelernt haben, dass man relativ früh mit einer Therapie beginnen sollte. Das gilt jetzt nicht für die milden Verläufe, um Gottes Willen, sondern nur für diejenigen Menschen, die doch wirklich dann beispielsweise stationär behandlungspflichtig wären. Da haben wir gelernt, dass eine frühere Therapie wahrscheinlich Vorteile bringt, und das beruht auf dem gleichen Prinzip, was wir jetzt die ganze Zeit schon besprochen haben.
Weil es eben darum geht, die Ausbreitung, die Anzahl der Viren zu verhindern, die, wenn sie mal da sind, man nicht mehr verhindern kann. Das muss man vorher machen. Bei den Bakterien ist es umgekehrt. Wenn die da sind, kann man sie im Nachgang immer noch dezimieren.
Genau.
Das zum Unterschied zwischen Bakterium und Virus. Jetzt hat irgendwann mal jemand sich hingestellt und hat gesagt, da muss man doch mal was machen können. Verdammt normal, dass die Menschen nicht dauernd krank werden. Man muss sie schützen können. Im Allgemeinen wird eine Impfung beschrieben, dass der Körper neu bewaffnet wird, sag ich mal. Er kriegt neuen Schutz. Die Immunabwehr im Körper kriegt neue Informationen und kann sich damit gegen Eindringlinge besser wehren. Im Grunde genommen ist es genau das, was eine Impfung tut. Sie bereitet den Körper Körper auf etwas vor, was irgendwann mal kommen kann. Wie ist man denn in diese Geschichte reingekommen?
Pocken ist eigentlich das Beispiel schlechthin. Edward Jenner ist der Erfinder des Impfens als solchen. Edward Jenner hat eigentlich auch sein eigenes Kind faktisch eben zum ersten Mal gegen die echten Pocken schützen wollen und hat das aber eher zufällig beobachtet, dass eben wenn jemand Kuhpocken durchgemacht hat, das ist eine praktisch verwandte Art eben der Pockenfamilie. Und wenn man die Kuhpocken durchgemacht hat, dann ist man eben auch gegen die echten Pocken eben gefeit. Und das war der Ausgangspunkt, dass er dann eben gemerkt hat, okay, das ist eine Vorbeugemaßnahme, eine Schutzmaßnahme. Und von da ab hat sich dann eben langsam sozusagen der Impfgedanke entwickelt. Es hat dann immer noch ein paar Jahrhunderte gedauert. Also wir sprechen jetzt über das 18. Jahrhundert, wo Edward Jenner das eben gefunden hat. Wir mussten erst die Erreger noch feststellen. Also alles das war praktisch noch nicht so richtig bekannt. Aber jetzt eben seit jetzt auch schon einem fast guten Jahrhundert gibt es eben solche Klarheiten und eben auch die was bemühen, solche Impfstoffe herzustellen. Nochmal in dem Sinne, vorbeugen ist besser als heilen.
Und wie geht man dabei vor? Nimmt man da Viren, die man irgendwo gefunden hat und spritzt die den Menschen und wartet darauf, was passiert? Oder was tut man da?
Also es gibt zwei ganz große Strukturen oder Elemente. Das eine ist die sogenannte aktive Immunisierung, das andere ist die passive Immunisierung. Aktive Immunisierung heißt, unser Immunsystem muss selber etwas machen. Und ich muss das Immunsystem dazu bringen, dass es eben das macht, was ich machen will. Also ich muss es mit vielleicht gewissen Bestandteilen des Erregers konfrontieren und dadurch eben eine sogenannte Immunantwort triggern. Die passive Immunisierung dagegen ist, dass ich eigentlich schon vorhandene Antikörper eben jemanden einfach übertrage. Und das geht es auch, machen auch praktisch diese Situation heute. Es gibt gewisse Erkrankungen, gewisse Situationen, in denen wir sowohl aktiv als auch passiv immunisieren. Wenn wir aber heute von Schutzimpfungen in der Regel sprechen, dann meinen wir diese aktive Komponente. Das heißt, wir geben einen gewissen, entweder Teil des Erregers, vielleicht sogar den ganzen Erreger, aber in abgeschwächter Form. Und auf die Art und Weise lösen wir dann eine Immunantwort aus. Und diese Immunantwort sollte in der Regel auch relativ lange anhalten. In gewissen Fällen klappt das sogar über ein Leben lang. Masernimpfung ist ein klassisches Beispiel. Wenn man zweimal gegen Masern geimpft ist, dann hat man eigentlich hohe Gewissheit, dass man lebenslang geschützt ist. Andere Erkrankungen muss man eben in gewissem Turnus wiederholen. Vielleicht alle 5, alle 10 Jahre. Beispiel sind Pneumokokkeninfektionen, das ist ein Bakterium. Oder eben auch Tetanus wurde vorhin schon mal angesprochen. Ja, das sind so Sachen, da muss man eben gucken. Diphtherie, genau das Gleiche. Pertussis. Ja, diese Erkrankungen muss man eben alle 10 Jahre auffrischen, um diesen aktiven Impfschutz eben nochmal auf den bestmöglichen Stand zu bringen.
Jetzt haben Sie eben gesagt, da gibt man von dem Virus so ein Stück weit, nicht den ganzen Virus rein, sondern macht man die Leute ja krank, sondern einfach nur ein Stück rein. Aber ganz zu Anfang haben wir gesagt, das Virus trägt seine Erbinformationen auf seiner Hülle drauf. Wie kriegt man die denn so teilweise auseinander und woher weiß man denn, das ist das gefährliche Teil und das ist das ungefährliche?
Nun, das kann man natürlich im Vorfeld rausfinden. Wir analysieren ja Viren, wir schauen uns ja im Vorfeld an, was sind denn eigentlich die kritischen Strukturen eines Virus, auf was kann man auch vielleicht einen Impfstoff am besten aufbauen. Auch das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Hilft ja nichts, wenn ich irgendeine Struktur mir auswähle, die aber am Ende in ihrer Wirkung auf das Immunsystem so vernachlässigbar und gering ist, dass ich damit keine verlässliche Immunantwort eben herausfinde. Also das ist eigentlich etwas, was man dann im Rahmen einer Impfstoffentwicklung testet. Zuerst eben in der sogenannten Zellkultur, also wirklich in einer, wenn man so will, Petrischale. Wir gucken erstmal, was hilft denn da? Dann geht man eben den nächsten Schritt eben in die Entwicklung, dass man es bei Tieren eben ausprobiert. Und erst wenn da in diesen beiden Stufen Klarheit herrscht, dass dieses ausgewählte Agens auch wirklich wirkt, dann erst würde man in überhaupt menschliche Versuchsreihen einsteigen. Also daran sieht man auch, dass so eine Impfstoffentwicklung normalerweise eine ganze Reihe eben von Vorarbeiten braucht, um eben auch Klarheit zu haben. Das Design praktisch des Impfstoffs ist immer sozusagen der Ausgangspunkt von allem.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit toten Viren zu impfen. Was ist da der Unterschied?
Ja, tote Viren sind vor allen Dingen dann praktisch Bestandteile eben entweder des Virus oder auch der Bakterien. Also das heißt, wir haben die Erreger so, ich sag mal, eingegrenzt in ihrer Wirkung, dass sie sich selber nicht mehr vermehren können. Also wie heißt, wir haben eigentlich eine gewisse Substanz, eine gewisse Substanzmenge, die wir den Menschen eben verabreichen, häufig eben, dass wir es in den Muskel reinspritzen. Und dann erkennt praktisch das Immunsystem von da aus eben die Geschichte und das letzten Endes reicht schon aus, um eben auch dann das Immunsystem ausreichend zu stimulieren, dass wir eben eine entsprechende Schutzwirkung bekommen.
Also einfach gesagt, ist das so ein Musterabgleich, der dann passiert. Da kommt ein Dreieck rein und unsere Immunabwehr weiß, ach, mit Dreiecken gehe ich folgendermaßen um und mache sie rund, mal ordentlich. Und dann ist das Ding unschädlich geworden und die Immunabwehr kann mit solchen Sachen dann umgehen. Jetzt haben wir aber etwas völlig Neues. Wir haben ein neuartiges Virus. Das unterscheidet sich offensichtlich nicht nur durch die Begrifflichkeit von anderen, sondern auch in seiner Auswirkung oder in seiner Art und Weise, wie es sich verbreitet. Wie reagiert man darauf, abgesehen von den Maßnahmen, die jetzt nicht pharmazeutisch sind, also Abstand halten, Maske tragen, Hygieneregeln beachten, das kennen wir alles, was im Übrigen bei einer ganz normalen viruellen Geschichte auch sinnvoll ist, muss man mal dazu sagen. Wie verhalten wir uns jetzt mit diesem neuartigen Virus, wenn es darum geht, dort eine Impfmöglichkeit herauszufiltern? Denn es ist ja offensichtlich nicht damit getan, dass ich mir diesen Virus nehme und seine unschädlichen Strukturen aussuche, um einen Impfstoff zu bauen.
Die Antwort darauf ist ja und nein. Natürlich werden auch solche Projekte verfolgt. Es gibt über 200 Impfprojekte weltweit. Und unter diesen über 200 Impfprojekten finden sich eben ganz unterschiedliche Arten von Impfstoffentwicklung. Auf der einen Seite eben das, was jetzt ja, ich sag mal, ganz neu ist, Messenger-RNA, kommen wir ja gleich noch drauf. Aber es gibt auch solche Totimpfungen, also bei denen wirklich nur einzelne Bestandteile des Virus eben genommen werden, um die Immunantwort hervorzurufen. Und es gibt auch eine sogenannte Lebendimpfung, wobei jetzt Lebendimpfung an der Stelle nicht falsch verstanden werden darf. Es ist kein abgeschwächtes SARS-CoV-2, was wir dann den Leuten verabreichen, sondern es sind sogenannte Vektoren, also praktisch Viren, andere Virusfamilien, zum Beispiel Adenoviren, die wir benutzen, die aber gentechnisch verändert sind. Die tragen also in ihrem Genom eine Information, die eigentlich das SARS-CoV-2 schon ursprünglich hatte. Und mit diesen abgeschwächten Adenoviren bringen wir dann diese Gene in die menschlichen Zellen, produzieren dann letzten Endes eben die entsprechenden Proteine, gegen die das Immunsystem dann hinterher eben anarbeitet. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, also Totimpfstoffe, jetzt Lebendimpfstoffe, allerdings eben im Sinne dieser Vektoren nur. Und an der dritten Ebene sind es eben diese Messenger-RNA-Impfstoffe, die jetzt wirklich ganz innovativ sind.
Im Grunde genommen macht das mit dem Lebendvirus, das ist der Wirkstoff von AstraZeneca, ist einer dieser Wirkstoffe, die sich einen Affenvirus geschnappt haben, ein Grippe-Affe-Virus sozusagen, der im Menschen nicht andocken kann, weil der Virus sehr wohl weiß, du bist Mensch, ich bin aber nur für Affe. Das ist im Prinzip der Vektor, um den es geht. Und da haben sie dann die Informationen drauf geschleust. Kann man das so sagen?
Ja, auch wiederum ja und nein. Es ist sicherlich richtig. Man nimmt eben natürlich für den Menschen nicht pathogene Viren. Ja, also pathogen heißt, dass sie den Menschen krank machen. Aber wir haben vorhin ja schon über den Unterschied zwischen Infektion und Erkrankung gesprochen. Ja, diese Viren, die wir hier nehmen, die können die menschlichen Zellen infizieren, aber sie machen den Menschen nicht krank. Und genau das ist die Idee, auch bei diesem AstraZeneca-Impfstoff, dass man eben mit diesen Vektorviren, das sind eben Adenoviren, dass man damit eben die entsprechende Struktur, die wir eigentlich einschleusen wollen in die Zellen, dass wir die dann da hinbekommen, wo wir sie hinbekommen. Und das ist eigentlich ein ganz auch pfiffiger Weg. Er ist nur etwas aufwendiger als das, was wir jetzt eben mit dem Messenger-RNA-Impfstoff haben. Da gibt's andere Schwierigkeiten, aber vom Grundsatz her wirkt am Ende, die Endstrecke ist immer die gleiche. Es geht nur die Frage eben, wie kriege ich überhaupt das Immunsystem praktisch motiviert und eben entsprechend eben auch aktiviert, damit es eben gegen diese entsprechenden sogenannten Antigene eben wirkt.
Sie haben gerade auch ganz was Wichtiges gesagt. Infiziert ist nicht krank. Das ist grundsätzlich so, gilt auch im Sinne für Corona so. Infiziert ist nicht zwingend krank, was ja auch eigentlich jetzt ein Stück weit der Sinn dieser Impfung sein soll, nämlich die Menschen nicht erkranken zu lassen. Heißt nicht, dass man sie absichtlich infizieren lassen will, aber es ist gut, wenn sie infiziert werden, dass sie dann nicht erkranken können. Das ist der Zweck dieser Impfung.
Das ist richtig und das ist auch eigentlich der sogenannte, man nennt das primäre Endpunkt in den klinischen Studien gewesen. Also jede klinische Studie muss ja vorher auch bewilligt werden. Jede klinische Studie muss auch ein klares Ziel haben. Und das, was das Hauptziel ist einer solchen klinischen Studie, nennt man primärer Endpunkt. Und der primäre Endpunkt bei all diesen klinischen Studien, die jetzt rund um diese neuartigen Coronavirus-Impfstoffe gebildet worden sind, war immer die Verhinderung der Erkrankung. Oder eben sogar noch teilweise dezidierter die Verhinderung einer schweren Erkrankung. Nicht die Verhinderung einer Infektion. Das ist eine andere Zielsetzung und erfordert auch eine andere Konzeption der Studienbedingungen, unter denen man das Ganze eben dann auch hinterher eben versucht, dazu Daten zu finden. Aber das ist eigentlich immer der Punkt gewesen. Verhinderung eigentlich der Covid-19-Erkrankung und nicht Verhinderung eben der SARS-CoV-2-Infektion.
Heißt, wir können anders als bei Masern zum Beispiel nach der Corona-Impfung trotzdem noch infiziert werden, aber wir kommen mit der Krankheit besser zurecht. Bei Masern ist es anders.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir können eben zumindest mutmaßen, dass vielleicht auch Geimpfte insgesamt eben dann eine niedrigere infektiöse Dosis eben haben in ihren Atemwegssekreten und damit auch schlechter das Virus weiterverbreiten können. Das kann man zumindest vermuten, das muss man noch mit Daten eben belegen. Aber tatsächlich ist die Hauptwirkung eigentlich ist erstmal der Schutz für einen selbst, der Schutz eben des Geimpften gegen eben diese Erkrankung und eben idealerweise auch ganz natürlich gegen diese ganz schwere Erkrankungsform.
Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die sich jetzt schlau hinstellen und sagen, ja, was nutzt dann die Impfung? Wenn ich dann nachher trotzdem noch infektiös bin und die Krankheit immer noch weiter verteilen kann, dann bringt das ja gar nicht. Was nutzt denn dann die Impfung?
Naja, das sind vielleicht diejenigen, die den Vorteil haben, aus meiner Sicht, dass sie nicht eben auf einer Intensivstation stehen und diese Menschen, die wirklich dann da sehr leiden müssen, sehen müssen und eben auch tatsächlich sich damit noch nicht auseinandersetzen müssen, welche Langzeitschäden eine Covid-19-Erkrankung eben auch mit sich bringen kann. Wir lernen das ganze Jahr das Virus jetzt immer besser kennen und wir sehen, dass es eben auch nach, sagen wir mal, gewissen Erkrankungsverläufen eben ganz bewusst Langzeitschäden auch gibt. Und alles das muss man eben ins Kalkül ziehen. Und deswegen glaube ich, die Impfung ist unsere beste Waffe, die wir gegen das Virus eben haben. Und ich glaube, die müssen wir wirklich auch sehr breit und auch sehr, ich sag mal, effektiv einsetzen, damit wir irgendwie auch nochmal aus dieser ganzen Bredouille herauskommen.
Die Bredouille können wir ganz gezielt beschreiben. Das ist ja keine technische Bredouille. Wir sind hier nicht in der engen Stelle. Wir haben massig Geräte genug. Wir haben die Möglichkeit, Betten genug zu haben. Im Saarland kann man innerhalb von 7 Tagen nochmal über 240 Intensivbetten dazustellen. Das ist nicht das Problem. Wir hätten auch den Platz dazu. Das Problem, das wir haben und das uns tatsächlich dann auch in die Bredouille bringt, ist, wir haben nicht das Personal dafür. Und wir werden das Personal auch nicht im nächsten Jahr haben, weil so schnell sind Intensivfachleute nicht auszubilden. Aber lassen Sie uns nochmal zurück auf die Impfung gehen, von der Krankheit an sich weg. Ich bin jetzt geimpft, bin aber möglicherweise noch infektiös oder kann infektiös werden. Bedeutet das, dass das Thema Maske und Abstand nach der Impfung auch noch Thema sein wird?
Die Antwort ist ja und für einen gewissen Zeitraum vielleicht sogar auf jeden Fall. Denn das hat was damit zu tun, bis wir eine sogenannte Durchimpfungsrate haben, die eben dem Virus wirklich so ein bisschen die Luft zum Atmen nimmt. Da gibt es auch unterschiedliche mathematische Modellierungen. Eigentlich die besten, die ich kenne, sagen eben, wenn wir 70% unserer Gesellschaft durchgeimpft haben, dann ist das ein Gradmaß, wo wir sagen können, ab da verliert das Virus wirklich seinen Schrecken. Jetzt muss man allerdings wissen, 70% der Gesellschaft geimpft, das ist eine ganze Menge Holz. Ja, wir brauchen erstens jede Menge Impfstoff dafür, der wird am Anfang nicht da sein. Und das zum Zweiten brauchen wir auch jede Menge Impfbereitschaft. Ja, Leute, alle, die sich auch wirklich impfen lassen wollen. Und Sie haben es ja gerade eben schon angesprochen. Wir versuchen ja auch so ein bisschen zu überzeugen und auch eben klar zu machen, was ist der Mehrwert einer solchen Impfung? Und ich glaube eben, das hat was jetzt auf der einen Seite individuelles. Also ich kann mich selber schützen eben mit einer Impfung. Auf der anderen Seite kann ich aber durch meine Impfung wahrscheinlich auch die Gesellschaft eben mitschützen, diese sogenannten Herdenimmunität, von der man immer spricht. Und das korreliert eben mit der Durchimpfungsrate in der Gesellschaft. Also wenn wir bei 70% und mehr sind, dann ist das aus meiner Sicht gut. Aus individueller Sicht würde man sogar sagen, 100% wäre eigentlich das Ziel.
Aber 100% sind seltenst zu erreichen, lernt man eigentlich überall. 100% ist der Horizont, den es nicht so wirklich zu erreichen gilt. Müssen wir aber auch nicht haben, haben Sie gerade gesagt. 70% könnten ausreichen, weil dann, ich beschreibe es mal so, die Viruslast in der Gruppe Bevölkerung zu gering ist, um nochmal groß ausbrechen zu können. Also wir könnten damit im Prinzip, Sie haben es gesagt, dem Virus die Luft zum Atmen nehmen oder ihm schlichtweg die Ernährungsgrundlage entziehen, so dass es sich nicht so schnell und so großflächig weiter verteilen kann. Das ist der Sinn der Übung und diesem Sinn versucht man jetzt mit einem ganz neuartigen Impfstoff beizukommen. Jetzt haben wir sowas mRNA, was ist das denn?
Also man muss verschiedene Schritte unterscheiden. Wenn wir ein Gen haben, dann muss dieses Gen abgelesen werden, das nennt man Transkription. Und dieses Gen ist dann entweder auf der DNA oder RNA. Jetzt bei dem neuartigen Coronavirus ist es eben nur RNA. Diese Information muss also praktisch von dieser Erbinformation abgelesen werden und dann aus dem Zellkern zu den Stoffwechselzentren der Zelle gebracht werden. Also da, wo die Proteine hergestellt werden. Und der Botenstoff, der letzten Endes eben aus dem Zellkern raus kann und tatsächlich auch dann die Proteinsynthese anheizt, das ist die Messenger-RNA. Die Messenger-RNA wird hinterher dann eben übersetzt, translatiert, das ist eben dieser Schritt, und am Ende steht ein Protein. Das heißt also, wir setzen jetzt mit dem neuen Verfahren mit dieser Messenger-RNA eben, wenn man so will, diesen Botenstoff aus dem Zellkern ein, den wir aber jetzt nicht aus dem Zellkern kommen lassen, sondern letzten Endes eben von außen in die Zellen hineinschleusen. Und auf die Art und Weise erzeugen wir am Ende das Protein, das dann wiederum das Immunsystem stimuliert. Es hat also überhaupt nichts damit zu tun, dass die Erbinformationen unserer Zellen in irgendeiner Weise tangiert werden. Das ist völlig losgelöst davon, überhaupt keine Integrationsmöglichkeit, also völlig losgelöst davon. Und deswegen braucht man sich überhaupt keine Gedanken zu machen, auch gar keine Sorgen in dieser Richtung. Messenger-RNA ist ein sehr labiler Stoff. Messenger-RNA, wenn man das außerhalb praktisch der Zelle hat, dann wird das relativ schnell abgebaut. Das ist übrigens das Problem auch jetzt, gerade mit den neuen Impfstoffen, dass die eben so ultratief gekühlt sein müssen. Warum? Weil die so labil sind. Das heißt also, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit in der Logistik der neuen Impfstoffe. Aber im Körper selber wird Messenger-RNA sehr schnell abgebaut. Wir haben überall in unserem Körper Enzyme, die RNA abbauen können. Und Messenger-RNA ist nur ein sehr kurzes Stück an RNA. Deswegen geht das sehr schnell. Und nochmal ganz wichtig, dass die Leute es auch verstehen, es hat nichts mit unserem eigenen Genom zu tun. Es ist überhaupt keine Wechselwirkung damit. Also völlig losgelöst davon.
Messenger-RNA ist etwas, das in unserem Körper auch vorkommt. Das hat nichts mit nur Viren zu tun. Die gibt es auch in unserem Körper. Messenger bedeutet Mitteiler. Das heißt, wir spritzen unserem Körper jetzt mit dieser Impfung eigentlich einen Mitteiler, der uns sagt, Vorsicht, da kommt was. Und darauf können wir reagieren?
Ja, eigentlich der Mitteiler eigentlich. Wie muss das Protein denn zusammengesetzt sein, was ich am Ende haben will? Also Messenger-RNA ist praktisch der Botenstoff, der eben dann der Proteinfabrik sagt, das Protein musst du jetzt eben aufbauen und das brauche ich jetzt auch praktisch jetzt sofort und schnell.
Wenn man jetzt mal die Fachbegriffe ein bisschen weglässt und sagt, hier, da läuft einer vorne weg mit einer Fahne und der sagt, hier kommt der Virus, der kommt aber nicht im Hintergrund. Trotzdem ist die Abwehr schon dafür gewappnet und kann sagen, okay, dann machen wir diese Schotten zu, wo eigentlich das Dreieck, also diese Eiweißformation rein soll, die machen wir einfach dicht und dann kann es nicht andocken und dann sind wir damit raus aus der Nummer. Allerdings ist es nicht so einfach, denn diese mRNA muss ja erstmal gesucht und gefunden werden. Dann muss auch das passende Stück davon zugeteilt werden. Was denn jetzt das Richtige ist, das macht man im Labor. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Einpflanzung im Prinzip in den Körper? Was passiert da?
Also erstmal nochmal, um den Schritt auch klar zu machen, warum das so kurz alles jetzt nur ging. Wir wussten schon relativ lange eigentlich, und es gibt schon lange Forschung auch bei Coronaviren, es gibt andere schwerwiegende Coronavirus-Infektionen, die uns schon in der Vergangenheit zu schaffen gemacht haben. SARS-Coronavirus 1 schon 2002, 2003 ist schon ein Ausgangspunkt gewesen. Dann gibt es noch ein MERS-Coronavirus, Middle East Respiratory Syndrome, MERS-Coronavirus, das seit 2012 die arabische Halbinsel eigentlich schon ausgefüllt hat und von dort auch seinen Weg teilweise in die Welt gefunden hat. Also wir wussten von Coronaviren schon, was auf uns zukommt. Und deswegen gab es schon sehr früh eigentlich auch diese Bemühungen, Messenger-RNA herauszufinden, die praktisch geeignet ist, um ein richtiges Protein zu bilden. Und man hat das eben bei dem neuartigen Coronavirus relativ schnell auch schon herausgefunden, welche Strukturen da wirklich die besten sind. Und das hat dann eben den Ausgangspunkt gemacht. Man hat es in Zellkulturversuchen, in Tierversuchen eben sehr schnell nachweisen können, dass es tatsächlich auch gelingt. Und dann ist man sehr schnell eben auch in diese menschliche Testung eben reingegangen. Und das ist eben der große Vorteil, den wir jetzt haben, dass diese jahrelangen Vorerfahrungen, Vorkenntnisse jetzt hier zusammengeflossen sind, dass wir eben nicht ganz strengen Sinne alles nur sequenziell abarbeiten mussten, sondern wir teilweise auch Sachen parallel gemacht haben. Und das ist der Grund, warum das Ganze so schnell jetzt eben auch geklappt hat.
Das ist der Grund, warum wir von der Zeit her so schnell entwickeln konnten. Ich habe eben kurz gesagt, mRNA ist etwas, was der Körper sowieso in sich schon hat. Das betrifft Ihr Fachgebiet eigentlich ganz speziell nochmal, wenn es nämlich darum geht, mal zu gucken, ob man eine neue Niere braucht oder irgendwie ein neues Herz. Da arbeiten Sie schon mit diesen Messengern, aber in einer anderen Stoßrichtung. Was gucken Sie da genau nach?
Also ganz grundsätzlich nochmal, Messenger-RNA ist ganz normaler Bestandteil unseres praktisch Wesens. Also das heißt, in unseren Zellen, in unserem Stoffwechsel spielen Messenger-RNA jeden Tag eine ganz entscheidende Rolle. Also es hat gar nichts damit zu tun, dass Messenger-RNA erst dann gebildet wird, wenn wir infiziert werden, sondern es ist eigentlich ein ganz normales Prinzip, das auch in den normalen Zellen bei uns eben schon abläuft. Wenn die Zellen allerdings dann von einem Virus beispielsweise infiziert sind, dann verändert sich das sogenannte mRNA-Profil in den Zellen. Und das machen wir uns teilweise zunutze, dass wir eben schon nach solchen Profilen gucken, gerade bei besonders schweren Verlaufsformen, beispielsweise bei transplantierten Patienten, die eben unter Immunsuppression stehen, wo wir natürlich erst recht vermeiden wollen, dass die in irgendeiner Weise von einer anderen Erkrankung nochmal zusätzlich gefährdet werden. Da kann man sogenannte Mikro-RNA-Profile nehmen und die praktisch testen, um herauszufinden, wie wahrscheinlich ist das denn, dass dieser individuelle Patient jetzt eine gewisse Verlaufsform eben nimmt. Dafür nutzen wir das Ganze. Und es gibt noch einen zweiten Ansatz, wo man Messenger-RNA auch jetzt benutzt, allerdings in dem Falle nicht als diagnostische Möglichkeit, sondern als therapeutisches Ziel. Wir können eben in einer virusinfizierten Zelle, können wir versuchen, die Messenger-RNA, die dann in dieser Zelle gebildet wird, auch wegzufangen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Gibt es einen einzigen Wirkstoff, der in der Welt zugelassen ist dafür? Es gibt sehr viel Entwicklung auf diesem Sektor, aber einer ist schon zugelassen. Und daran sieht man eben, dass Messenger-RNA schon seit vielen Jahren im Fokus eigentlich steht. Sowohl jetzt diagnostisch als auch therapeutisch. Eine spannende Struktur und sicherlich auch etwas, was in dieser Zukunft noch eben deutliche Vorteile bringen wird.
Weil es schneller entwickelt werden kann, vielleicht auch ein bisschen günstiger, weil es möglicherweise weniger Laborkapazitäten braucht, um sowas zu tun. Die Arbeit mit Messenger-RNA ist im Grunde genommen, je nachdem, wie ich sie einsetzen will, ich muss einfach wissen, was dieser Bote meldet vorab. Und wenn ich den Boten abfange, kommt die Nachricht nicht an. Das heißt, der Krieg kann sozusagen nicht ausbrechen, wenn man das so mal abkürzen will.
Das wäre das therapeutische Momentum, genau. Wenn ich den berittenen Boten praktisch vom Pferd hole, ja, dann ist am Ende kein Bote mehr da.
Dieser RNA-Wirkstoff, jetzt haben wir besprochen, wie der im Labor hergestellt wird, was man da genau tut, wie man darauf achtet, was der kommt. Jetzt kommt der in den Menschen rein, der ist schon so und so oft mal getestet worden. Und es gibt viele Leute, die sagen, da muss man jetzt auch die Richtigen damit impfen. Können das Kinder sein? Können das Erwachsene sein? Können das nur die Alten sein? Geht man einfach hin und sagt, diejenigen, die am meisten gefährdet sind, das sind diejenigen, die man jetzt am ersten impfen muss, weil die am meisten gefährdet sind, weil man dort das Potenzial am schnellsten heben kann? Oder ist es wichtig, dass man zum Beispiel die Kinder am ehesten impft, dass die Großeltern zum Beispiel nicht anstecken können? Oder ist es wichtig, dass man hingeht und sagt, man impft die arbeitende Bevölkerung, damit die Wirtschaft weiterläuft und die Rentner lässt man zum Schluss? Wie geht das mit dieser Priorisierung? Das ist das Stichwort dafür. Und warum hat man sich auf das geeinigt, was man gerade tut?
Also zunächst nochmal der Ausgangspunkt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir werden am Anfang eben nur eine sehr begrenzte Menge an Impfstoff haben. Und wir wollen diesen Impfstoff so effektiv wie möglichst einsetzen. Und die Frage, was ist denn jetzt effektiv eingesetzt? Das ist genau das, was Sie vorhin angesprochen haben. Wir wollen es eben an die Bedürftigsten geben. Und die Bedürftigsten aus unserer Sicht sind eben ganz klar die älteren Menschen. Das ist der Risikofaktor, der sich eigentlich bei allen Analysen als ganz eindeutig herausgestellt hat. Je älter die Menschen sind, umso höher ist ihr Risiko für einen wirklich komplizierten Verlauf der Covid-19-Erkrankung, eben auch assoziiert und kombiniert eben mit einer möglichen Todesfolge. Und das ist der Grund, warum eben die über 80-Jährigen wahrscheinlich ganz vorne mit dabei sind. Und natürlich dann auch vulnerable Gruppen in Gemeinschaftseinrichtungen da, wo es eben wirklich ganz besonders brennt, wenn mal der Blitz einschlägt, das sind eben Alten- und Pflegeheime. Und erst dann nachgeordnet wird man wahrscheinlich eben die Betreuer, die Pflegenden, die Mitarbeiter in solchen Einrichtungen eben auch eben dann impfen. Das gilt für uns im Krankenhaus genauso. Man wird also erst mal wirklich gucken, dass man die ältere Bevölkerung eben impft und insbesondere diejenigen eben, die in diesen vulnerablen Einrichtungen eben leben. Und dann erst wird man eben das Personal praktisch aus diesen Einrichtungen eben impfen. Und so wird es im Saarland eben laufen. Und das ist diese Priorisierungsstrategie. Was man jetzt schon sagen kann, ist, es wird am Anfang keinen Impfstoff geben für Kinder und Jugendliche.
Warum eigentlich nicht?
Ganz einfach deswegen, weil die nicht Bestandteil der klinischen Studien waren. Hat ein bisschen was Ethisches dahinter. Man versucht natürlich erstmal bei Erwachsenen herauszufinden, greift die Sache denn und welche Nebenwirkungen sind zu erwarten. Und man versucht diese Wirkung und Nebenwirkungsanalyse eben nicht bei jüngeren Menschen zu machen, sondern bei den Erwachsenen. Und deswegen sind die jetzt bei den meisten klinischen Studien so nicht praktisch berücksichtigt worden, in ausreichendem Maße, sodass man daraus eben auch schon Rückschlüsse ziehen kann. Und das ist der Hintergrund, warum es eben am Anfang wirklich nur eben Impfstoffe eben für die Erwachsenen geben wird und eben da auch wiederum dann in Abhängigkeit von der entsprechenden Bedarfssituation und der Verfügbarkeit von Impfstoffen eben diese Priorisierungsstrategie.
Es macht im Prinzip auch Sinn, wenn man die Art und Weise der Behandler betrachtet. Wir haben ja eben die Predulie angesprochen mit dem Personal. Es macht natürlich auch Sinn, wenn man an der Stelle durch die Impfung arbeitsentlastend wirkt, dass eben nicht so viel Betrieb mehr da ist. Wenn wir weniger Betten belegt haben, müssen wir weniger Personal da vorhalten. Auch das ist im Prinzip eigentlich der richtige Ansatzpunkt, um zu sagen, wir geben es zuerst den Älteren. Die am wahrscheinlichsten einen schweren Krankheitsverlauf haben, nehmen wir mit der Impfung raus aus dem System. Dadurch sind dann mehr und länger die Intensivbetten wieder frei. Das bedeutet, wir könnten das Personal wieder ein bisschen mehr zu Atem kommen lassen, dass die auch mal nochmal durchatmen können und sich vielleicht auch mal nochmal ein bisschen mehr erholen können von dem irren Stress, den die in den letzten Wochen haben. Eins noch zu den Kindern. Ich habe irgendwo gelesen, bei Kindern ist das Immunsystem noch nicht so entwickelt, dass die tatsächlich wissen, wie, wo, was darauf reagieren kann. Ist das ein maßgeblicher Punkt oder sagt man tatsächlich, die Nebenwirkungen betreffen die Erwachsenen stärker als die Kinder?
Nein, eigentlich hat es gar nichts, weder das eine noch das andere. Wir impfen teilweise jetzt schon im Alter von 6 Wochen. Das ist die erste Impfung, die im Impfkalender bei den Kindern als erstes kommt, ist sogar eine Lebendvirusimpfung gegen Rotaviren. Das ist die erste Impfung im Leben. Und daran sieht man schon, dass es offensichtlich keine wirkliche Abhängigkeit vom Alter eben macht. Also wir würden auch, wenn wir eigentlich mal Klarheit haben, dass der Impfstoff eben wirklich verlässlich wirkt und wenn man auch wirklich Daten dafür hat, um das zu belegen, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass man eben auch wirklich im Kindesalter so früh als möglich das Ganze eben einsetzt, um eben auch weitere vielleicht Vorteile daraus ziehen zu können. Nur da wir die Daten derzeit noch nicht haben, muss man einfach noch abwarten. Es kommt natürlich eine Sache uns auch noch zu Pass. Kinder erkranken in der Regel seltener, sind seltener betroffen, erkranken, auch wenn sie infiziert sind, eher selten, wirklich schwer. Das macht die Sache etwas angenehmer. Aber natürlich wird man eben jetzt versuchen, auch wenn einmal der Impfstoff zugelassen ist für die Erwachsenenwelt, dass man dann eben auch Studien nachzieht und eben guckt, wie wirkt er bei Kindern und Jugendlichen. Und dann denke ich, werden die im Laufe des Jahres, wird man da mehr Klarheit haben. Im Laufe des Jahres 2021 aber erst.
Wenn wir jetzt mal von dieser Impfung ausgehen, von diesem Impfstoff, wir haben gesagt, warum der so tief gekühlt werden muss, weil diese mRNA hat kein besonders langes Haltbarkeitsdatum hat, wird relativ schnell abgebaut vom Körper, deshalb muss es halt tief gekühlt werden. Jetzt fragt sich der eine oder andere natürlich, kriege ich jetzt da wirklich eine Spritze in den Arm mit minus 80 Grad? Da habe ich ja hier einen Eiswürfel am Arm. Wie geht das?
Ja, also das wäre tatsächlich eben nicht zumutbar. Dann wird man den Teufel wirklich mit dem Beelzebub austreiben. Also um Gottes Willen, nein. Der Impfstoff ist praktisch nur ultra tief gekühlt, bis er dann tatsächlich aufgetaut wird. Und in der aufgetauten Form ist er dann noch für einige wenige Tage haltbar. Aber wir wollen eben natürlich nur die Menge auftauen, die wir auch wirklich sicher verimpfen. Denn wenn das eben diese Zeit ein paar Tage überschreitet, dann wird er wieder abgebaut. Also insofern ist diese Ultratiefkühlung nur am Anfang eben ganz entscheidend, damit er eben überhaupt auch erstmal in die Breite verteilt werden kann. Er muss ja in die Impfzentren erstmal gelangen. Und in den Impfzentren wird er auch nicht sofort verimpft, sondern da müssen eben auch entsprechende Tiefkühlschränke, in dem Fall Ultratiefkühlschränke eben stehen. Und das ist logistisch aufwendig. Das ist vielleicht der Hauptnachteil, den der Impfstoff eben hat. Es werden wahrscheinlich im weiteren Verlauf noch weitere Messenger-RNA-Impfstoffe auf den Markt kommen, die vielleicht nicht unbedingt auf diese Ultratiefkühlung eben angewiesen sind. Das hat was mit ihrer Verpackung zu tun. Gibt es also nochmal Sonderentwicklungen. Aber diese ersten beiden Impfstoffe, die wir haben werden, sind aller Voraussicht nach eben wirklich oder sind auf diese Ultratiefkühlung eben angewiesen, aber wirklich nur für die Verteilung an die Impfzentren im eigentlichen Impfzentrum und beim Impfen konkret ist das natürlich ganz normal eben warm, handwarmer Impfstoff. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Das tut dann auch nicht mehr weh als sonst.
Diese Tiefkühlung ist also notwendig, um das Zeug zu transportieren irgendwo. Und aus dem Grund, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es auch wichtig, dass man sich voranmeldet für die Impfung, dass man weiß, da kommt der und der so und so viel Packungen, so und so viel Dosen muss ich auftauen, damit ich die jetzt nutzen kann, weil irgendwann, wenn es etwas länger dauert, wird das Zeug schlecht. Dafür war es dann zu teuer, um wegzuschmeißen. Fakt ist aber auch, man muss sich zweimal impfen lassen. Das ist bisher nachgewiesen worden in Studien. Warum muss man sich zweimal impfen lassen?
Nun, weil wir erst dann eine wirklich ausreichende Impfwirkung haben. Das heißt, mit der ersten Impfung, wenn man so will, trainiert man das Immunsystem schon mal. Aber mit der zweiten Impfung schalten wir es wirklich scharf. Also haben wir praktisch dann hinterher die ausreichende Wirkung, um auch diese schweren Erkrankungen oder überhaupt die Covid-19-Erkrankungen eben bestmöglich in den Griff zu kriegen und auch um eine gewisse, sagen wir mal, zumindest Nachhaltigkeit für die Impfung eben zu erzeugen. Das heißt mit anderen Worten, dass wir eben auch zumindest sagen können, mehrere Monate, vielleicht sogar eben mehrere Jahre habe ich eben Schutz gegen die Covid-19-Erkrankung. Und dazu braucht man eben diese 2 Impfdosen, die im Abstand von 3 Wochen verimpft werden müssen, um eben diese ausreichende Wirkung zu haben.
Das heißt, unsere Immunabwehr lernt beim ersten Mal diesen berittenen Reiter kennen und wissen, das ist jemand, der eine Botschaft von A und B nach B bringt. Und beim zweiten Mal ist dann auch die Botschaft entschlüsselt und sie wissen, wie sie damit umzugehen haben. Jetzt ist es aber auch so, es ist ja alles nicht so einfach auf der Welt. Dann könnte man ja sagen, kommst in 3 Wochen wieder, kriegst eine neue Dose eingespritzt. Die muss aber aus der gleichen Charge sein. Warum denn das jetzt schon wieder?
Also noch nicht mal unbedingt die gleiche Charge, aber zumindest der gleiche Impfstoff muss es sein. Also es geht darum, dass man nicht zwischen den Impfstoffen hin und her wechseln sollte. Einfach um auch tatsächlich unser Immunsystem jetzt nicht völlig zu irritieren. Sondern wir versuchen eben möglichst die gleiche Botschaft zweimal zu sagen. Manchmal muss man Botschaften ja sogar 3-mal sagen, aber in dem Fall reichen 2-mal aus. Also das heißt, 2-mal die gleiche Botschaft, das ist eigentlich das Entscheidende. Man sollte also keine Impfstoffe jetzt miteinander vermischen. Das ist eigentlich der Grund dahinter.
Also wenn ich den Wirkstoff von Moderna zum Beispiel bekomme, dann sollte ich den auch wiederkommen, weil das ist der rote Reiter. Und wenn ich den von AstraZeneca dazwischen kriege, dann kriege ich einen blauen Reiter und dann steht mein Immunsystem da und sagt, ja, wer denn jetzt? Ja. Das Thema Impfen ist aber nicht nur wegen Corona jetzt gerade im Moment wichtig. Das Thema Impfen geht uns ja in vielen anderen anderen Fragen auch an. Es gibt die Masernschutzimpfung, da gibt es sogar eine Pflicht, die mehr oder weniger umstritten ist. Was ist das Ziel von Impfungen? Ist es wirklich das Ziel, Erreger auszurotten, und kann der Mensch damit gut leben?
Die Pocken haben wir schon ausgerottet. Das ist uns tatsächlich schon geglückt. Und das ist ein großer Erfolg für die Weltgemeinschaft eben gewesen, weil man weiß, was Pocken früher ausgelöst haben für eine Krankheitslast und eben auch für eine Sterberate. Dann weiß man eigentlich das erst richtig einzuordnen, was die Weltgemeinschaft eben für einen Vorteil jetzt dadurch hat, dass wir sie eben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eben wirklich ausgerottet haben. Ja, wir machen bei der Masern, bei der Rötelnimpfung beispielsweise, da versuchen wir jetzt auch wiederum einen Eradikationsprozess, also einen Ausrottungsprozess hinzubekommen. Das geht eigentlich nur bei den Erregern, die wirklich auch nur beim Menschen vorkommen. Masern und Röteln sind eben Viren, die wirklich nur beim Menschen auftreten und deswegen sich nicht nochmal aus dem Tierreich nachspeisen können. Da versuchen wir es gerade. Wir erreichen es immer noch nicht so ganz. Einige Länder auf der Welt haben es schon erreicht. Wir in Deutschland leider noch nicht. Da sind wir eben noch dran. Deswegen auch diese faktische Impfpflicht. Aber der Vorteil ist eben, wenn wir das einmal geschafft haben, dann sollte dieser Erreger für die Zukunft überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und das ist das Ziel jetzt bei Masern und Röteln. Bei vielen anderen Erregern, wie beispielsweise bei der Grippe, da schaffen wir es nicht. Da haben wir eigentlich ein zu starkes Wechselspiel zwischen Tierreich und Menschenreich. Wir haben eine zu starke Veränderungstendenz des ursprünglichen Erregers, als dass wir es wirklich mit einer Ausrottstrategie eben hinbekommen. Da können wir immer nur versuchen, den ganzen Verlauf zu dämpfen. Und so ähnlich wird uns das jetzt bei der SARS-CoV-2-Situation auch gehen. Wir werden die Erkrankung nicht ausrotten, sondern wir werden versuchen, wirklich nur eine so hohe Durchimpfungsrate zu bekommen, um dem Virus, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, die Luft zum Atmen zu nehmen. Das heißt, das Virus wird uns weiter begleiten. Und wenn alles so kommt, wie wir uns das vorstellen, dann wird sich das Virus im Laufe der Zeit immer weiter abschwächen. Es wird wahrscheinlich zu einem, ich sag mal, relativ banalen Erkältungsvirus werden. Nicht mehr zu einem Virus, das uns jetzt eben wirklich schwerst krank macht und vielleicht eben auch sogar zum Tode befördert. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und dafür brauchen wir wirklich die ausreichende Impfungsrate und möglicherweise in der Zukunft, das kann keiner von uns bislang wirklich verlässlich sagen, vielleicht sogar Auffrischimpfung, wie wir es vorhin auch schon mal angesprochen haben. Also jetzt nicht nur diese zwei Impfdosen jetzt hat, sondern vielleicht in einem oder vielleicht in zwei oder drei Jahren nochmal eine Auffrischimpfung, vielleicht dann sogar regelmäßige Auffrischimpfung, um eben diesen Schutz wirklich auch aufrechtzuerhalten.
Nur um das klarzustellen, dieser Zweifachimpfung jetzt ist nicht einmal Impfung und einmal Auffrischung, das ist tatsächlich einmal geimpft,
genau,
sozusagen.
Genau.
Wir haben jetzt viel gesprochen über das Thema Impfen. Wo kommt Impfen her? Wie ist so ein Impfstoff zusammengebaut? Was steckt da dahinter für Forschung und für Arbeit? Wir sprechen uns positiv aus für die Impfung, weil wir davon überzeugt sind, dass die Impfung was Gutes ist. Ich möchte aber diesem Podcast dennoch auch einen kritischen Blick auf das Thema Impfung werfen, denn es gibt Menschen, die sagen, es muss auch andere Möglichkeiten geben, die Krone der Schöpfung gesund zu erhalten. Ob wir die Krone der Schöpfung sind, weiß ich nicht. Gerade auch mit diesem Denkansatz nicht unbedingt. Aber trotzdem, es muss doch auch andere Möglichkeiten geben, gesund zu bleiben. Ohne Impfung, oder?
Naja, die Möglichkeiten deklinieren wir jetzt schon seit Monaten eben durch. Ja, man nennt das jetzt neutral Kontaktreduzierungsmöglichkeiten. Oder dann in den Situationen, wo wir den Kontakten eben nicht reduzieren können, eben dann Abstandsregelungen oder eben Masken und eben auch Hygienemaßnahmen und Lüften. Ja, das ist eigentlich das, was wir nicht pharmazeutisch machen können, um überhaupt eben da auch einen Kontakt von Infizierten mit Nicht-Infizierten und damit eine Übertragung eben zu reduzieren. Ja, das geht. Aber wir alle haben jetzt auch in den letzten 9 Monaten gelernt, dass das Ganze eben nur eine begrenzte Wirkung hat. Und gerade jetzt eben auch mit dem harten Lockdown, der jetzt in der kommenden Woche wieder eben zum Tragen kommen wird, eben auch das Resultat gesehen, dass wir es eben nicht durch unser eigenes Verhalten eben tatsächlich in den Griff bekommen haben. Und ich darf das mal so vielleicht an dieser Stelle launig sagen, da muss sich jeder auch mal selber an die eigene Nase greifen. Ja, und das ist nicht jetzt so, dass die Politik es irgendwie verbockt hat, sondern wirklich eben auch eine Frage an jeden Einzelnen von uns, hat er denn in den letzten 9 Monaten wirklich alles das, was in seiner Macht stand, getan, um Kontakte zu reduzieren? Ja, das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich nur eine Reaktion auf unser, in Anführungszeichen, inkonsequentes Verhalten. Jetzt will ich ja nicht permanent jedem den Vorwurf machen, aber um zu erklären, warum wir jetzt in der Situation sind, das ist eigentlich der Hintergrund der ganzen Geschichte gewesen.
Das heißt, Demonstrationen sind grundsätzlich eigentlich immer was Gutes. Wenn man seine Meinung sagen kann, soll man auch tun, soll man auch weiter tun, ist ganz wichtig. Aber wenn man sich dazu vielen zusammenrottet, dann gibt's eben auch viele Kontakte. Im Grunde genommen ist die Corona-Formel total einfach. Viele Menschen, wenig Platz, hohes Risiko. Wenig Menschen, viel Platz, geringes Risiko. Das ist ja etwas, was für uns nicht unmöglich ist zu erhalten. Trotzdem können wir mit der Impfung dieses Gefühl, viele Menschen, wenig Platz, nochmal zurückgewinnen. Auch wenn es nicht die 100%igste Sicherheit ist, sondern 70%ig. Das wäre schon möglich und wäre dann auch erfolgreich im Prinzip auf die Verteilung des Virus. Nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die sagen, man muss doch auch mit anderen Mitteln dieses Ziel erreichen können. Ich habe vor kurzem irgendwo gelesen, Gesundheitsminister Spahn empfiehlt Gurgeln. Wozu soll das was bringen? Zum einen und zum anderen, gibt es naturwirksame Stoffe, die uns vor dieser Krankheit schützen können?
Also meines Wissens nach bislang nichts wirklich Verlässliches. Also es ist einfach ein bisschen Hokuspokus, was da teilweise eben gemacht wird. Bin selber in eine etwas verlegene Situation gekommen, weil ich mal mit höherwertigem Alkohol assoziiert worden bin in einer Fernsehsendung. Ja, das habe ich tatsächlich gesagt und es war aber launig gemeint und es ist tatsächlich ein bisschen missverständlich gewesen. Nein, natürlich kann man gurgeln, man kann auch mit Whisky oder anderen höherwertigen Alkoholen gurgeln. Das hilft vielleicht in dem Moment, aber letzten Endes eben nicht auf Dauer. Ja, und letzten Endes geht es ja darum, dass wir eine Verlässlichkeit reinbekommen, eine dauerhafte Schutzkomponente. Und da hilft kein anderer Wirkstoff bislang eben auch nur halbwegs in ähnlicher Form wie das, was wir jetzt eben mit der Impfung eben erzielen können.
Ja, Alkohol desinfiziert, dazu mag kurz gesagt sein, im Hörfunk funktioniert Ironie einfach nicht, weil man das Gesicht dazu nicht sieht. Aber als kleines Beispiel kann ich dazu sagen, bei diesem PCR-Test, da wird tiefst im Rachenraum, auch im Nasenrachenraum abgestrichen. Wenn da der Alkohol reinkommt, macht's keinen Spaß mehr.
Nee, das ist nicht wirklich schön.
Ist Impfen immer das letzte Mittel der Wahl? Und ist die Pflichtimpfung dann das allerletzte Mittel der Wahl? Warum sollten wir eigentlich uns freiwillig impfen lassen? Warum ist die Pflicht nicht wirklich der Weg zum Erfolg?
Also ich glaube einfach, die Menschen sind eher bereit, auch das in Anführungszeichen Risiko einzugehen, wenn man sie entsprechend aufgeklärt hat. Ich glaube nicht, wenn man die Menschen zu ihrem Glück zwingen muss, dass das der bessere Weg ist. Ich glaube einfach, wenn man den Leuten vernünftig erklärt, was die Wirkung ist und was möglicherweise auch Nebenwirkungen sein können, dann hat das aus meiner Sicht mehr Effekt und besseren Effekt, auch einen nachhaltigeren Effekt, als wenn ich die Leute versuche, unter Druck zu setzen und sie dann eben wirklich zu zwingen. Man muss fairerweise dazu sagen, auch diese neuen Impfstoffe, wie jedes biologische Agens, haben Wirkung, Gott sei Dank, auf der einen Seite, die wir haben wollen, aber sie haben auch Nebenwirkungen. Das, was wir bislang wissen, ist, dass sie aber keine wirklich langfristigen Nebenwirkungen haben, sondern eben einfach auch eine gewisse, sagen wir mal, Pseudo-Infektionssituation. Also das heißt, insbesondere nach der zweiten Impfung scheint es so zu sein, als ob unser Immunsystem tatsächlich, weil es den berittenen Boten ja schon kennt, jetzt auch besonders heftig dann gegen ihn vorgeht. Und das merkt man dann so 1 bis 2 Tage, hat man eine Art praktisch mildes Erkrankungsgefühl, ja, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und so weiter. Aber es legt sich dann auch wieder. Ja, das darf man also jetzt nicht verwechseln. Nach allem, was wir bislang wissen, sind das eigentlich mit Anführungszeichen die schwerwiegendsten Folgen der ganzen Geschichte. Und von daher nochmal, jedes biologische Agens hat Wirkungen und Nebenwirkungen. Aber ich glaube, das muss man den Leuten im Vorfeld eben auch vernünftig erklären. Und dann setze ich eigentlich darauf, dass die Menschen verstehen und dann eben auch verstehen, dass eigentlich diese Impfung unser bestes Mittel gegen diese neuartige Coronavirus-Infektion und die dadurch ausgelöste Covid-19-Erkrankung ist. Und wenn wir das eben vernünftig eben transportieren, vernünftig kommunizieren, dann setze ich auch darauf, dass auch hier unsere saarländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger eben auch sich eben impfen lassen, einfach weil es der Sache dient, weil man eben sich selber schützen kann, aber auch eben andere.
Zum Thema Nebenwirkungen. Es gibt insbesondere aus der Schweinegrippe-Impfserie Geschichten zum Thema Nebenwirkungen. Ich habe vieles davon nicht geglaubt. Eine habe ich selber erlebt. Meine Tochter ist geimpft worden gegen Schweinegrippe. Also die war mal richtig, richtig, richtig krank und hat tatsächlich 3-4 Wochen lang wirklich flach gelegen. Und nicht, dass sie fast noch einen Rüssel an der Nase gehabt hätte. Also die hat wirklich echt gelitten dadurch. Ist richtig mitgenommen worden. Kann passieren, muss nicht passieren, soll nicht passieren. Jetzt reden wir hier von einem Impfstoff, der gerade mal 7 Monate mehr oder weniger in der Testung ist, wo man Erfahrungen mit Nebenwirkungen sammeln kann. Kann man da schon mit wie hoher Gewissheit sagen, das war's an Nebenwirkungen oder kommt noch mehr dazu?
Also natürlich kann keiner von uns jetzt wirklich 100%ig ausschließen, dass es nicht noch irgendetwas Schwerwiegendes gibt. Aber genau das ist der Grund, warum dieser Impfstoff am Anfang jetzt auch in der Phase 1, die Impfstrategie eben hergibt, wirklich nur in diesen Impfzentren verimpft wird. Warum? Weil dort eben auch eine entsprechende Erfassung der Leute eben ist und weil dann eben auch gleichzeitig neben dem Erfassen, wer geimpft wurde, auch praktisch schon von Anfang an zusätzliche Daten eingespeist werden, die es uns leichter machen, hinterher auch praktisch das Impfmonitoring zu machen. Das heißt also die Verlaufsbeobachtung, ob die Menschen eben darauf reagieren, so wie wir es erwartet haben, oder ob etwas auftritt, was wir bislang so noch nicht gesehen haben. Man nennt das Pharmakovigilanz, also irgendwo eine Art Monitoring-System, um eben wirklich herauszufinden, was ist denn, wenn wir den Impfstoff nicht nur an 40 oder 50.000 Freiwilligen eben testen, sondern ihn auf einmal eben bei 40 bis 50 Millionen oder 400 bis 500 Millionen eben einsetzen. Und das wird eben fortlaufend gemacht. Das ist also jetzt auch nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Läuft eigentlich auch schon bei anderen Impfstoffen, die noch auf den Markt kommen. Aber hier ist man natürlich erst recht wild darauf, dass man eben diese Pharmakovigilanz auch wirklich sehr sorgfältig macht, um eben kein Signal zu übersehen und damit auch das Vertrauen eigentlich, das die Leute in den Impfstoff setzen, nicht zu missbrauchen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Ist eine vertrauensfördernde Maßnahme, die da stattfindet. Auch deshalb müssen wir uns registrieren, wenn wir diesen Impfstoff haben wollen und darauf hingehen und sagen, wir lassen uns impfen und ein bisschen Werbung auch machen dafür. Lasst euch impfen, weil es nutzt nicht nur euch selber, sondern auch eurem Gegenüber. Spätestens dann, wenn man wirklich mal schwer erkrankt, hat man durchaus eine Hoffnung dadurch, dass dieser Verlauf so ist, dass man mit dem Leben davon kommt und die Nebenwirkungen danach nicht so sind, dass sie einen trotzdem noch das ganze Leben lang begleiten. Denn auch das kann ja der Fall sein. Ich würde sagen, herzlichen Dank für dieses Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier vorbeizukommen, mit uns über das Thema Impfen zu sprechen und den Menschen ein bisschen zu erklären, wie diese Impfung funktioniert, was da abläuft in unserem Körper. Und ich denke, wenn es dann soweit ist im nächsten Jahr, wird sich der ein oder andere vielleicht, wenn er diesen Podcast gehört hat, ziemlich genau vorstellen, was passiert, wenn er den zweiten Reiter gespritzt kriegt und zwischendrin ein bisschen warm wird. Vielen Dank fürs Gespräch.
Keine Ursache, herzlich gerne.
Der Radio Salü Podcast. Das bewegt das Saarland. Mit Jörg Hector. Alle Podcast-Folgen immer und überall zum Nachhören. Immer und überall, wo es Podcasts gibt.